es geht bei dem Thema positive Psychologie und auch bei Positive Leadership eben nicht immer darum, oder es geht nicht darum, dass alles nur noch rosarot ist und die Führungskraft mit einem Grinsen im Gesicht irgendwie auf die Mitarbeitenden zugeht und dass alles Negative negiert wird. Also da sind schon auch beide Pole gehören zusammen.
Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.
Wäre es nicht schön, wenn wir alle etwas glücklicher bei der Arbeit wären? Diese Frage stellen sich bestimmt auch die 51% der Deutschen, die aktuell unzufrieden mit ihrem Job sind. Wie aber gelingt es uns, mehr Freude und Zufriedenheit an unseren Arbeitsplatz zu bringen? Genau dafür sorgt Maike Julius in ihrer Glückswerft. Als Expertin für positive Psychologie bringt sie mehr Motivation in die Arbeitswelt und hilft Führungskräften, auch in stürmischen Zeiten die Segel setzen und Herausforderungen begegnen zu können. Warum glückliche Menschen leistungsfähiger sind, was es mit dem Permalead-Modell auf sich hat und wie du als Führungskraft deine Mitarbeitenden effizienter und erfolgreicher führst, hat sie mir in dieser Folge verraten. Hallo liebe Maike, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist.
Hallo Vivi, ja, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für die Einladung.
Maike, es ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, dass wir moderne, zukunftsweisende Führungskräfte brauchen, dass viel darüber diskutiert wird, dass Führungskräfte nicht nur fachlich gut sein müssen, sondern eben auch ja Führungskompetenzen besitzen müssen. Aber was ist denn jetzt Positive Leadership?
Eine gute Frage. Ich würde da tatsächlich gern erstmal einsteigen mit der Basis, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und zwar die Frage, was ist eigentlich positive Psychologie? Das ist die Wissenschaft vom gelingenden Leben und eben auch Arbeiten. Und ja, man könnte sagen, das ist die wissenschaftliche Erforschung dessen, was im Leben gut läuft und was die Menschen brauchen, um aufzublühen. Also im Grunde genommen sind das Thematiken, die da wissenschaftlich beleuchtet werden, womit sich einfach auch schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden die Menschen beschäftigt haben. Also was macht Menschen glücklich? Und seit guten 20 Jahren, seit Ende der 90er Jahren, ist das einfach auch in dem psychologischen Feld der Wissenschaft näher in den Fokus gerückt. Da hat Martin Seligman, der Name ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal irgendwie untergekommen, hat in seiner Antrittsrede, als er Präsident der amerikanischen Psychologenvereinigung geworden ist, dafür plädiert, mehr den Fokus darauf zu richten, was macht das Leben lebenswert, was bringt Menschen zum Aufblühen und nicht so wie im Vorfeld immer sozusagen den Blick auf die Defizite zu legen und auf die Krankheiten, also zu gucken, wir haben die Menschen, die sind bei -10, wie kriegen wir die auf 0, sondern wirklich zu gucken, wir haben Menschen, die sind jetzt bei 0, die funktionieren, aber was braucht es, um die auf +10 zu bringen, um die wirklich zum Aufblühen zu bekommen? Und das ist die Basis eben auch von dem Thema Positive Leadership. Und in der positiven Psychologie gibt es ein Modell, das nennt sich PERMA-Modell. Das ist ein Akronym für die 5 verschiedenen Säulen. Und zwar einmal das Thema P, Positive Emotions. Also das regelmäßige Erleben von positiven Gefühlen, von angenehmen Gefühlen, Freude, Genuss, aber auch sowas wie Dankbarkeit und Liebe. Dann das E für Engagement. Inwieweit kann ich mich einbringen mit dem, was ich kann? Wo kann ich meine Stärken leben? Wo erlebe ich totale Energie, weil ich im Flow bin? Das Thema Relationships, also wo habe ich förderliche Beziehungen? Bin ich in ein Netzwerk eingebunden? Erlebe ich auch Verbundenheit? Dann das M in PERMA steht für Meaning. Wo ist die erlebte Sinnhaftigkeit? Wo erlebe ich Sinn in meinem Leben? Weil das letztlich auch so die Grundlage ist, um sich zu engagieren. Und das A in PERMA steht für Accomplishment. Da geht es um das Thema Zielerreichung. Also wo habe ich was geschafft? Wo habe ich was erreicht? Wo fühle ich mich tatsächlich dadurch dann auch wirksam in meinem Leben? Und die Forschung zeigt, dass diese 5 Säulen wichtig sind für ein gelingendes, zufriedenes und glückliches Leben. Also, dass wir in diesen 5 Bereichen mal Einfluss nehmen können auf unser Glücklichsein. Und der Positive Leadership Ansatz, der gründet letztlich auch auf diesen 5 Säulen dieses Perma-Modells. Also das ist ein wissenschaftlich fundierter Führungsstil, der insbesondere die Stärken der MitarbeiterInnen im Fokus hat und eben auch sozusagen den Mensch im Mittelpunkt sieht, den Mensch und seine Potenzialentfaltung. Und das Ganze ist eben wissenschaftlich fundiert, aber auch total praxisorientiert und anwendungsorientiert gemacht. Und es ist kein übergreifendes Führungskonzept, so man kann jetzt das nehmen und über alles drüber stülpen, sondern letztlich ist es auch sowas wie ja eine Führungshaltung, die man für sich integrieren kann und dient als Ergänzung zu anderen klassischen Führungskonzepten.
Das bedeutet, diese ganzen Aspekte, also wie jetzt Positive Emotions oder Relationships oder Meaning, sind ja eigentlich Sachen, die sehr viel erstmal im Innen stattfinden. Also so wie ich das verstehe, sind das Dinge, die die Positive Leader erstmal für sich sozusagen persönlich klären müssen und da ansetzen müssen und gucken müssen, okay, wo ist denn überhaupt meine Meaning und was habe ich überhaupt für Beziehungen, die mir positive Dinge bringen oder die mich irgendwie erfüllen. Wie übertrage ich jetzt aber sozusagen das, was im Innen passiert, wenn ich das für mich gefunden habe, in meinen Führungsstil?
Das sind tatsächlich 2 unterschiedliche Aspekte. Das Optimum ist natürlich, dass eine Führungskraft für sich auch schon rausgefunden hat, was gibt mir Sinn, wo sind meine Stärken, wie kann ich die leben und wo bringe ich für mich auch positive Emotionen in meinen Alltag, also sozusagen als Vorbildfunktion dieses glückliche Leben auch vorleben den MitarbeiterInnen. Aber das Thema Positive Leadership ist dann letztlich noch, sage ich mal, von der anderen Seite betrachtet. Da geht es gar nicht so sehr zu gucken, was mache ich als Führungskraft für mich. Das ist eine wichtige und großartige Grundlage, wenn das sowieso schon gegeben ist. Bei dem Positive Leadership Ansatz geht es aber eher tatsächlich darum, zu gucken, was kann die Führungskraft machen, welche Rahmenbedingungen kann die Führungskraft schaffen, in denen sich dann die MitarbeiterInnen perfekt entfalten können, sodass die ihr Potenzial leben können, ihre Stärken ausleben können und sozusagen die Rahmenbedingungen geschaffen sind, dass das Perma der MitarbeiterInnen erhöht wird. Es geht also gar nicht bei diesem Leadership-Ansatz darum, das Perma, also das Zufriedenheitsgefühl der Führungskraft zu erhöhen, sondern was kann die Führungskraft tun, um das Perma der MitarbeiterInnen zu erhöhen. Und es gibt viel interessante Forschung in dem Bereich und es konnte einfach auch gezeigt werden, dass wenn eine Führungskraft nach diesem Ansatz führt oder diese Haltung integriert hat, dass dann ja sowas wie Arbeitszufriedenheit steigt, die Kreativität bei den Mitarbeitenden, persönliches Wohlbefinden, aber eben auch Produktivität, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, was natürlich auch wichtige Punkte für die Unternehmen letztlich sind. Sowas wie Fluktuation oder Krankenstand geht runter und gerade vielleicht auch in heutigen Zeiten ein wichtiger Punkt, es konnte auch gezeigt werden, dass die Burnout-Gefährdung in einem Team, das ein Positive Leader hat, um 50% niedriger ist als in anderen Teams. Und was gleichzeitig auch ganz spannend ist, dann wiederum für die Führungskräfte selber, es konnte auch gezeigt werden, dass sozusagen das Wohlbefinden der Führungskraft auch steigt durch die Art und Weise, wie sie führt.
Ja, weil man kann es ja auch gar nicht so explizit trennen, finde ich, weil natürlich hat die Führungskraft eine gewisse Vorbildfunktion, aber es ist ja letztendlich ein Gesamtorganismus, der sich da zeigt. Und wenn ich nur sozusagen positive Mitarbeitende habe, aber selber gar nicht nach diesem Perma sozusagen lebe oder das gar nicht anstrebe, dann bringt mir das ja auch gar nicht so viel. Also deswegen meinte ich ja, es muss ja auch erstmal von innen kommen. Klar, wenn dieses Positive Leadership dann sozusagen das überträgt, dass ich dann meinen Mitarbeitenden eben dieses Perma näher bringe, aber es ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass ich das auch für mich selbst verinnerliche und dann eben als Vorbild,
sage, hey, ich lebe da schon danach und das möchte ich jetzt für euch auch irgendwie. Aber du hattest gerade angesprochen, dass man sozusagen so ein paar Rahmenbedingungen schafft, um eben dieses Perma zu fördern, um eben diese auf diese verschiedenen Aspekte einzugehen. Wie könnte sowas aussehen? Also wie übertrage ich die Positivität oder mein Positive Leadership Mindset auf meine Mitarbeitenden?
Bevor ich darauf eingehe, würde ich ganz gern nochmal kurz sagen, weil du gerade das Thema Positivität angesprochen hast. Also es geht bei dem Thema positive Psychologie und auch bei Positive Leadership eben nicht immer darum, oder es geht nicht darum, dass alles nur noch rosa-rot ist und die Führungskraft mit einem Grinsen im Gesicht irgendwie auf die Mitarbeitenden zugeht und dass alles Negative negiert wird. Also da sind schon auch beide Pole gehören zusammen und das ist ein wichtiger Aspekt, wie ich finde, weil bei vielen im Kopf häufig immer noch ist, wenn sie hören, positive Psychologie, okay, das ist positives Denken, ich muss jetzt immer nur noch sagen, alles ist toll, alles ist gut und mir scheint die Sonne aus dem Hintern, das ist es eben nicht. Also das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Das heißt, die Führungskraft soll nicht immer für positive Stimmung sorgen, soll nicht nur auf Kuschelkurs sein, es ist natürlich auch notwendig, mal Kritik zu üben, quasi. Und wenn wir da jetzt mal ja nochmal tiefer reingucken, ich hatte ja gerade das Perma-Modell angesprochen, dann ist es halt so, bei den Positive Emotions, das P in Perma, da geht es eben darum, dass die Führungskraft, also ein Positive Leader, darauf achtet, dass die MitarbeiterInnen sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, dass sie zufrieden sind, dass sie auch Spaß bei der Arbeit haben, also dass sozusagen positive Emotionen erlebt werden können von den MitarbeiterInnen. Und die negativen Emotionen, die nehmen wir so oder so wahr, die sind einfach immer da, die gehören zum Leben dazu und evolutionsbedingt sind wir auch viel stärker auf die negativen Emotionen geeicht, weil ne, sobald Gefahr in Verzug ist, müssen wir halt gucken, können wir überleben oder nicht. Also der berühmt-berüchtigte Säbelzahntiger, der eventuell um die Ecke kommen kann. Und deswegen sind wir eh auf die negativen Emotionen stärker fokussiert per se. Und daher ist es wichtig, einfach auch den Blick auf die positiven Emotionen zu richten. Und zum Beispiel konnte gezeigt werden, dass vermehrter Einsatz von positiven Emotionen die Stressbelastung von den unangenehmen, negativen Emotionen, sozusagen diese positiven Emotionen haben dann einen Undo-Effekt. Die können das wieder neutralisieren. Das heißt, die können den Stress dann dadurch ausgleichen. Und um es jetzt ganz konkret zu machen, kann man im ganz Kleinen schon anfangen, also einfach auch mal selbst in stressigen Zeiten sowas wie Danke, bitte, guten Morgen nicht vergessen und auch mit einfließen zu lassen. Oder sei es, einer im Team hat Geburtstag und dann gibt es eine kleine Aufmerksamkeit oder man feiert zusammen im Team, sei es nur für 10 Minuten kurz am Beginn des Morgens oder in Team-Meetings kann einfach auch mal sich zu Beginn eines Meetings Zeit genommen werden, um zu gucken, was war das Highlight der Woche für jeden. Um da nochmal reinzugucken. Ein Highlight hat ja häufig was mit angenehmen Emotionen zu tun und dann können sich alle nochmal zurückerinnern und auch miteinander freuen. Und wenn wir dann auf das Thema E von Perma kommen, das Engagement, dann geht es darum, dass der Positive Leader die individuellen Stärken fördert bei den MitarbeiterInnen. Zum einen nicht nur fördert, sondern möglichst auch Aufgaben so verteilt, dass die Stärken eingesetzt werden können, aber vielleicht auch ausgebaut werden können und auch vielleicht erstmal erkannt werden können, weil viele sind sich ihrer Stärken tatsächlich gar nicht bewusst. Das heißt, da geht es auch darum, wann können MitarbeiterInnen Tätigkeiten verrichten, wo sie richtig im Flow sind, wo Tätigkeiten gemacht werden können, die ihnen Energie geben und dadurch entsprechend Selbstwirksamkeit auch erfahren und mehr Arbeitsengagement an den Tag legen und zufriedener sind. Das R steht für Relationships. Und da ist es ja letztlich so, der Mensch ist in erster Linie schon mal ein soziales Wesen. Das heißt, wir sind grundsätzlich auch darauf angewiesen, in funktionierenden Beziehungen eingebunden zu sein. Und Chris Peterson ist auch mit einer der Gründerväter von der positiven Psychologie. Der hat das wohl immer in einem Satz zusammengefasst. Er meinte, die Forschung der positiven Psychologie kann man eigentlich runterbrechen auf den Satz, other people matter. Und dementsprechend ist es dann für einen Positive Leader wichtig zu schauen, wie sind die Beziehungen in dem Team auch untereinander. Das heißt, der schaut, dass die Mitarbeiter sich im Team auch unterstützend und wertschätzend miteinander umgehen, dass jeder Mitarbeitende sich auch zugehörig fühlt zum Team, sei es, dass mal Team-Events gemacht werden, dass auch ja Sozialräume da sind, also vielleicht, ne, dass die in der Küche auch die Möglichkeit ist und die Menschen sich dort gerne aufhalten, um auch mal zwischendurch zu quatschen und so in Interaktion zu kommen. Das ist natürlich etwas, was aktuell in der Pandemiezeit ein bisschen hinten überfällt. Offene Gesprächskultur ist dabei auch wichtig und zusätzlich natürlich auch die Beziehung zwischen der Führungskraft und den MitarbeiterInnen. Also auch, wie wertschätzend wird da in der Kommunikation miteinander umgegangen? Und bedeutet natürlich in dem Zusammenhang nicht, dass jetzt alle Best Friends sein müssen und auch ihre Freizeit miteinander verbringen. Aber letztlich kann man schon darauf achten, dass so Faktoren wie Vertrauen, auch mal gemeinsam Zeit miteinander verbringen, gemeinsame Ziele haben, auch gemeinsame Werte und Normen vielleicht haben, dass die gegeben sind. Und das ist alles förderlich für funktionierende Beziehungen dann in dem Zusammenhang. Wenn wir dann auf das Thema Meaning gucken, M von Perma, da geht es darum, inwieweit vermittelt die Führungskraft auch den Sinn der Arbeit. Also oder sorgt dafür, dass die MitarbeiterInnen auch Sinn erleben bei der Arbeit und erkennen, wozu ist ihre Arbeit wichtig, sei es im großen Ganzen, also das Übergeordnete, was das Unternehmen macht, aber auch im Kleinen. Wenn es beispielsweise jetzt Veränderungen gibt, nicht einfach nur zu sagen, ja, ab sofort machen wir das, sondern auch verständlicher zu erklären, warum soll das eigentlich so sein? Oder hier, ich brauche diese Excel-Tabelle bis morgen Abend, dann vielleicht nochmal auch zusätzlich zu erklären, warum ist das so wichtig? Wozu trägt der oder die MitarbeiterInnen dazu bei, wenn diese Tabelle jetzt gemacht wird? Und was ist so das Warum dahinter? Also so eine Art Informationstransparenz ist da hilfreich. Ja, und letztlich dann das A, die fünfte Säule von dem PERMA-Modell, das Thema Accomplishment, da geht es um das Ziele erreichen. Also dass Ziele auch ja sichtbar gemacht werden, sich vielleicht auch Zeit genommen wird, mal genau hinzugucken. Nur häufig ist es so, wir sind alle in diesem Hamsterrad und machen, dann ist ein Projekt abgeschlossen, kommt aber gleich schon das nächste. Und es wird gar nicht mehr geguckt, ah, super, das ist toll gelaufen. Oder einfach auch mal zu gucken, das ist wirklich gut gelaufen. Was hat denn dazu geführt, warum es gut gelaufen ist? Und welche Stärken wurden beispielsweise eingesetzt? Da zeigt sich auch, dass alle Säulen miteinander verbunden sind. Und häufig ist es ja so, dass eher nur drauf geguckt wird, irgendwas hat nicht geklappt. Und warum hat es nicht geklappt? Und wo lag der Fehler? Und was haben wir falsch gemacht? Und da ist es eben wichtig, auch mal die Ziele oder die erreichten Ziele zu wertzuschätzen und zu zeigen, ja, wir haben was geschafft. Und vielleicht auch, wenn mal was nicht erreicht wurde, nicht nur zu gucken, was ist schiefgelaufen, sondern eben auch zu gucken, was können wir beim nächsten Mal anders machen? Also welches Learning ziehen wir da draus, damit es beim nächsten Mal besser läuft?
Ich denke, bei all diesen Modellen, die im weitesten Sinne etwas mit moderner, agiler Führung zu tun haben, geht es darum, wie du ja auch schon angesprochen hast, oder es geht nicht unbedingt darum, dass man eben immer die 100% und das Maximum erreicht und dass immer alle happy und toll sind und dass irgendwie negative Gefühle oder Konflikte oder Fehler nicht auftauchen dürfen, sondern ich sehe das immer als Ansatz, um eben in seinem täglichen Arbeiten möglichst viele Stellschrauben zu setzen oder um eben diese ganzen Themenschwerpunkte einzubinden und zu gucken, okay, wenn es wirklich zu irgendwelchen Sachen kommt, die vielleicht außergewöhnlich oder außerhalb des Arbeitsalltags sind irgendwie oder wenn auf einmal negative Emotionen aufkommen oder Diskussionen, dass man eben weiß, man hat etwas, worauf man wieder zurückgreifen kann und wo man sozusagen den Stopp-Knopf drücken kann und sagen kann, hey, irgendwas läuft hier gerade schief, ach, wie war das nochmal, auf welche 5 Säulen muss ich mich fokussieren und wo setzen wir jetzt an und gucken mal, wo sozusagen die Wurzel des Übels sitzt. Und das finde ich immer ganz gut als kleine Sicherheit, als kleines Sicherheitsnetz, was sozusagen Führungskräfte haben können, weil es ist ja nun mal so, alle sind menschlich, niemand ist perfekt. Natürlich, wenn viel Stress im Arbeitsalltag ist und man große Projekte hat, dann fällt sowas halt auch gerne mal hinten über. Und ich finde, da ist es immer an der Zeit zu sagen, ich setze mich nochmal hin, gucke mir das nochmal an und schaue nochmal, was war da jetzt wirklich wichtig dran und wie kann ich das wieder auf meine Mitarbeitenden übertragen, dass wir alle wieder besser zusammen funktionieren. Jetzt bist du ja auch gerade sozusagen auf den Sinn hinter der Arbeit und auf die individuellen Kompetenzen eingegangen und dass Leute eben Spaß dran haben, dass man als Team gut zusammen funktioniert. Und jetzt könnte man ja auf die andere Seite gehen und den anderen Ansatz wählen und sagen, ja, muss denn Arbeit überhaupt Erfüllung und Glück bringen? Oder ist es einfach etwas, wo ich sozusagen jeden Tag erscheine, meinen Job mache im wahrsten Sinne und dann einfach wieder nach Hause fahre und meine Erfüllung, mein Glück, meinen Sinn sozusagen im Privatleben finde?
Das ist eine spannende Frage. Ob Arbeit Erfüllung oder Glück bringen muss, das darf, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Also ich für mich sehe das so, dass wir einfach ein Großteil unseres Lebens auch mit Arbeit verbringen und dass das gar nicht so voneinander getrennt werden kann in dem Sinne. Also so viel Zeit, wie wir auf der Arbeit verbringen, da wäre es doch irgendwie toll, wenn wir auch da zufrieden sind und uns da auch wohlfühlen. Es muss natürlich in dem Sinne nicht die totale Erfüllung sein. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich finde meinen Sinn in dem, was ich sozusagen in meiner nicht bezahlter Lebenszeit mache und nutze dann die Arbeit, um da was zu machen und Geld zu verdienen. Im Grunde genommen ist es ja aber schon so, wenn man es auch schafft, sag ich mal, in der vergüteten Arbeitszeit auch seine Stärken einzubringen und auch dort Sinn zu sehen und auch da förderliche Beziehungen zu erleben, dann kann das eben auch auf die Gesamtzufriedenheit einwirken. Und das ist ganz spannend, weil ich sehe das Leben eher so als Ganzes und gar nicht so getrennt von Freizeit und Beruf, sondern es wäre doch irgendwie toll, wenn alle so eine größere Gesamtzufriedenheit entwickeln können und eben nicht frustriert zur Arbeit gehen, um dann zu sagen, puh, ja, endlich Freitag, jetzt habe ich Wochenende, jetzt kann ich irgendwie mein Wochenende dafür nutzen, etwas zu machen, was mir Sinn gibt, aber den Rest der Woche bin ich frustriert.
Ich glaube, dass wir alle jetzt auch gerade durch die Corona-Zeit gemerkt haben, dass Arbeit und Freizeit oder Privatleben sehr fließend miteinander verbunden sind, gerade wenn man natürlich jetzt zu Hause im Homeoffice sitzt und dass sich das heutzutage gar nicht mehr so trennen lässt. Also ich kann natürlich verstehen, wenn Menschen sagen, und was ja auch vollkommen in Ordnung ist, das ist mein Job, der zahlt sozusagen meine Miete und viel mehr als das möchte ich damit auch nicht zu tun haben und da sehe ich überhaupt gar keine Erfüllung drin, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wie du sagst, es ist natürlich schön, wenn man eben da, wo man die meiste Zeit seiner Woche verbringt, eben auch zum gewissen Grad Sinn findet und gute Beziehungen, inwieweit die eben einen beeinflussen oder inwieweit die sozusagen in mein Privatleben oder in meinen übergeordneten Sinn eingreifen, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich denke, mit dem Ansatz des Perma-Modells ist es auf jeden Fall gegeben, dass man eben, dass nicht diese Frustration entsteht und wie du schon gesagt hast, dass es natürlich auch dazu führt, dass Mitarbeitende zufriedener sind, dass die Chance an Burnout zu erkranken geringer ist, dass es weniger Fluktuation gibt und sowas. Und ich denke, wenn man solche Gegebenheiten hat, warum sie dann nicht nutzen?
Ja, genau. Und vielleicht ist es ja für jemanden auch dann der Sinn der Tätigkeit, das Geld zu verdienen. Aber das muss ja dann nicht unbedingt hinderlich sein, dass er dann nicht trotzdem auch gute Beziehungen am Arbeitsplatz mit Kollegen hat oder auch seine Stärken ausleben kann.
Wenn wir jetzt über das PERMA-Modell sprechen, und das sind ja verschiedene Säulen, die du da erwähnt hast und wie man das umsetzen muss, ist das denn etwas, was ich sozusagen aktiv in den Arbeitsalltag bringen sollte, wo ich sage, okay, alle 6 Wochen setzen wir uns mal hin, gehen mal die Sachen durch und gucken mal, sind meine Mitarbeitenden zufrieden, haben die sozusagen noch, arbeiten die noch nach ihren Kompetenzen oder sind die irgendwo eingebunden oder ist das etwas sozusagen, was ich übergeordnet in meine Unternehmenskultur einbinde und sozusagen unterbewusst in alles einfließen lasse, was ich tue?
Beides gangbare Lösungen. Natürlich wäre es das Optimum, wenn das so als innere Haltung schon in einem drin ist oder auch in der gesamten Unternehmenskultur etabliert ist, dass das komplett gelebt wird. Gleichzeitig glaube ich aber auch, selbst wenn es gelebt wird, hilft es natürlich immer noch mal wieder hinzugucken, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit oder eben auch zu gucken, hey, was hat sich in den Krankenständen getan oder in der Fluktuation? Gibt es da irgendwie Veränderungen, dass wir da noch mal genauer hinschauen müssen? Letztlich ist es aber ja auch hilfreich, wenn eine Führungskraft nicht nur einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch macht, um zu gucken, hey, geht's dir gut oder was sollten wir ändern, sondern einfach im regelmäßigen Austausch auch ist und immer wieder hinguckt, ne, wie geht's meinen MitarbeiterInnen und wo kann ich vielleicht nochmal bei jemandem das Aufgabenfeld anpassen, um da stärker denjenigen in seinen Stärkenfokus zu bringen. Und kann auf vielerlei Ebenen implementiert werden. Zum einen gibt es ja auch die Möglichkeit, dass die Führungskraft selber sich regelmäßig auch hinterfragt. Also das bei dem Perma-Lead-Modell gibt es tatsächlich auch einen wissenschaftlich fundierten Test, der eben die das Verhalten der Führungskraft abfragt, um zu überprüfen, wie hoch sind die verschiedenen Säulen in dem Führungsverhalten abgedeckt. Und da kann man natürlich dann regelmäßig auch gucken, hat sich was verändert, um dann in einem Coaching vielleicht auch noch gemeinsam rauszufinden, was kann noch angepasst werden. Und um das Ganze auch noch weiter auszuweiten, kann man das auch noch in einem 360-Grad-Feedback machen, sodass das einfach noch fundierter ist mit den entsprechenden Meinungen sozusagen der MitarbeiterInnen oder aber auch der eigenen Führungskraft. Da kann man auch noch weiter reinschauen. Und es kann natürlich auch vom Unternehmen das Ganze noch zusätzlich gefördert werden, indem auch jetzt die MitarbeiterInnen noch ressourcenstärkende oder stärkende Trainings kriegen, um sozusagen sich selber noch besser kennenzulernen und selber auch die eigene Potenzialentfaltung voranzubringen und es nicht nur von der Führungskraft abhängig gemacht wird. Es ist ja toll, wenn man eine Führungskraft hat, die darauf achtet, so, was sind die Stärken und wo ist jemand im Flow und wo kann ich jemanden einsetzen. Aber das Optimale wäre natürlich, wenn auch alle MitarbeiterInnen wissen, das kann ich gut, das möchte ich weiter mehr machen und man da besser in den Austausch gehen kann.
Vor allen Dingen, wie du sagst, es geht ja auch ganz viel um die Beziehungen untereinander und da ist es natürlich wichtig, dass die Mitarbeitenden jeder für sich selbst sozusagen in ihrer Stärke sind, um eben auch mit dem Gegenüber oder der Gegenüber ins gute Gespräch zu starten sozusagen und in eine gute Zusammenarbeit. Und das ist natürlich nur gegeben, wenn sozusagen auf jeden gut individuell eingegangen wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Basis von allem, dass man eben seine Mitarbeitenden als Individuen wahrnimmt und nicht sozusagen alle über einen Kamm schert und sagt, ja, das ist sozusagen der Job und egal, ob du jetzt mathematisch begabt bist oder du bist kreativ, die machen jetzt alle, weil das ist deine Position und ist mir letztendlich auch egal, wie gut ihr zusammenarbeitet. Und ich glaube, da fängt es halt an, fängt der Ansatz sozusagen an, dass man sich immer wieder bewusst macht, jeder hat seine individuellen Stärken, jeder arbeitet für einen anderen Sinn und kommuniziert auch anders und dass man, glaube ich, so das große ganze Bild im Kopf behält und genau weiß, wo kann ich welchen Mitarbeiter, Mitarbeiterin einsetzen, wo sozusagen reift jeder zu seiner vollen Kompetenz aus.
Großer Fehler wäre zu denken, das, was ich gut kann und das, was ich gut finde, was meine Werte sind, dass das einfach auch bei jedem anders, bei jedem anderen genau gleich ist. Oder dann eben zu denken, etwas, was weil jemand das, was ich kann, nicht kann, dass das schlecht ist, sondern da stattdessen einfach mal hinzugucken, was kann derjenige denn stattdessen? Was sind denn dessen Stärken?
Ja, ist lustig. Ich habe mich nämlich gerade gestern darüber unterhalten mit einer Bekannten und da ging es halt eben darum, um das ganze Recruiting und wie Unternehmer oder Unternehmen sozusagen darüber nachdenken, wen sie jetzt eigentlich einstellen und wer würde zur Position passen. Und da ist es ja oftmals so, gerade wenn man jetzt ein kleineres Unternehmen ist sozusagen, dass man denkt, okay, ich bin sozusagen, habe die und die Charakterstärken, ich suche mir jetzt jemanden, der genau das Gleiche hat, weil dann passen wir gut zusammen und verstehen uns bestimmt gut. Dieses Wissen, dass man eben eher andersrum denken sollte und ergänzende Stärken suchen sollte, das ist, glaube ich, am Anfang schwierig, diesen Switch zu machen und einfach zu sagen, ja, aber ich habe in meinem Freundeskreis auch gar keine introvertierten Menschen, mit denen verstehe ich mich nicht so gut, warum sollte ich jetzt jemanden so einstellen? Und das ist natürlich dann der Punkt, wo dann sozusagen unternehmerisches Denken anfängt und Leadership, wo man sagt, ja, es ist egal, in Anführungsstrichen, ob das jetzt ein Charaktertyp ist, den ich privat bevorzugen würde, sondern ich möchte halt jemanden, der genau geeignet ist für die Position und alles andere ergibt sich dann schon.
Ja, genau. Wir sind tatsächlich so geprägt, dass wir per se erstmal Menschen mögen, die uns ähnlich sind, die ähnlich agieren, die ähnliche Werte haben. Und ne, wie du schon sagst, im Freundeskreis ist das dann meistens so, weil warum sollten wir im Freundeskreis Menschen haben, die wir nicht mögen, die uns nicht sympathisch sind? Und im unternehmerischen Bereich ist es dann gerade wichtig, dieses Unbewusste, es ist ja per se erstmal ein unbewusstes Verhalten im ersten Moment, ob du jemanden sympathisch findest oder nicht, aber das wirklich zu hinterfragen und nochmal bewusster daran zu gehen, wie ist diese Person oder vielleicht auch, warum ist mir die auf den ersten Moment nicht sympathisch? Das hat wieder viel mit Eigenreflexion und dem Blick nach innen zu tun, um dann eben, wie du es auch gerade angesprochen hast, zu sagen, alles klar, aber was ist jetzt unternehmerisch auch die sinnvollste Alternative, um dann zu gucken, dass das Team gut aufgestellt ist? Dann wiederum ist es natürlich im zweiten Schritt auch wichtig, dass auch die Teammitglieder untereinander zusammenwachsen können und auch verstehen, dass die Menschen unterschiedlich sind. Also auch da wieder da die Unterstützung zu geben und die Mitarbeiter in eine innere Reflexion zu bringen vielleicht.
Genau, und da schließt sich ja auch der Kreis wieder zum Engagement und zu den Relationships, also wo man dann letztendlich wieder ansetzen kann und gucken kann, okay, wer kann was und wer arbeitet wie gut zusammen. Und wenn ich jetzt irgendwie zwei extrovertierte Kreative habe, dann brauche ich auch jemanden, der introvertiert ist und sozusagen den Überblick behält. Also und das kann ja nur zuträglich sein zur Arbeit. Und ich glaube, das ist etwas, was eventuell noch in vielen Unternehmen fehlt, wo man halt eben nicht so über diese Ansätze reflektiert, sondern eben da die Mitarbeitenden als große Masse gesehen werden und eben noch nicht so in ihren individuellen Stärken wahrgenommen werden.
Ja, in ihren individuellen Stärken, aber eben auch wirklich per se erstmal in der Individualität. Und dass es eben nicht nur darum geht, da ist die Masse an Menschen, die sollen jetzt ihre Tätigkeiten verrichten und sollen arbeiten, sondern das sind alles Menschen. Und die dürfen ihr Menschsein auch am Arbeitsplatz ausleben. Und dafür bedarf es eben diese Individualität und das Eingehen auf jeden Einzelnen.
Denkst du denn, wir laufen Gefahr, dass wir durch die vermehrte Digitalisierung, durch das remote Arbeiten, genau diese Aspekte so ein bisschen verlieren werden, beziehungsweise dass es schwer werden wird, eben auf diese Individualität als Mensch einzugehen, wenn wir uns immer nur über den Computerscreen sehen?
Ich glaube schon, dass es eine große Herausforderung ist. Also es gibt ja mittlerweile viele, viele Möglichkeiten überhaupt, dass es mit Zoom und irgendwie Breakout-Räumen und dass man auch mal sich vielleicht mit irgendwelchen Tools gemeinsam an irgendwelchen Themen abarbeiten kann quasi. Das ist großartig, dass es das alles gibt. Ich für mich persönlich glaube aber schon, dass ja dieser direkte Kontakt nochmal eine ganz andere Verbindung herstellt und einfach auch die vorhin angesprochenen kurzen Coffee-Talks in der Küche an der Kaffeemaschine, die auch einfach zufällig entstehen, dass die wichtig sind für das menschliche Miteinander und sich mal ja spontan zufällig mit jemandem in einem Zoom-Call zu treffen, ist ja doch eher unwahrscheinlich. Und dann ist es eher wieder so dieses Geplante und nicht nur, man trifft sich mal auf dem Gang oder läuft aneinander vorbei und kann doch noch mal zwei Sätze miteinander tauschen. Deswegen glaube ich schon, dass das eine große Herausforderung ist durch das Digitale und dass da doch, auch wenn es komplett alles immer nur digital ist, dass da vielen verloren gehen kann.
Ja, gerade wie du gesagt hast, die Hürde, einfach mit jemandem zu sprechen, ist höher, weil ich immer zum Telefon greifen muss oder einen Zoom-Call eintragen muss und so dieses spontane, einfach mal kurz quatschen, existiert ja quasi nicht mehr, weil der andere ja genau weiß, dass ich anrufen werde, dann überlegt man sich sozusagen schon Themen und so diese spontane Kreativität oder, wie du gesagt hast, das spontane Gespräch an der Kaffeemaschine, das findet in dem Sinne nicht mehr statt. Deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, wenn eben Arbeit remote geführt wird oder wenn ich eben ein sehr digitalisiertes Unternehmen bin, dass ich diese ganzen Aspekte, zum Beispiel jetzt des Perma-Modells, viel, viel engmaschiger noch integriere in mein tägliches Arbeiten und wirklich versuche, auch in meine digitalen Tools sozusagen, wie ich vorhin gesagt habe, Stellschrauben einzubauen, so dass ich immer wieder darauf zurückgreifen kann und dass das halt eben nicht hinten überfällt.
Ja, genau, dass dann zum Beispiel auch, ja, sei es zum Beginn des Meetings, also dass es dann nicht immer nur um die Sachthemen an sich geht, sondern auch Zeit für persönlichen Austausch bleibt. Sei es irgendwie ein kurzer Smalltalk am Anfang, ein kurzer Check-in, hey, wie geht's euch, wie war's Wochenende, um dann auch wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie geht's den Menschen momentan und nicht einfach nur das Abarbeiten der Themen zu beachten, weil dann sind es irgendwann nur noch Abarbeitungsmaschinen auf allen Seiten.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, jetzt ist auch eine gute Zeit, darauf aufzubauen, weil es ist ja zum Beispiel auch so, dass ganz, ganz viele während der Corona-Zeit positiv berichtet haben, dass sie es eigentlich ganz schön fanden, durch dieses Homeoffice-Arbeiten auch mal in die Zuhause der anderen Kollegen, Kolleginnen oder Führungskräfte zu gucken, bevor man vielleicht so auf der Arbeit nichts mitbekommt oder dass man eben seine Gegenüber auch mal in lässigerer Kleidung gesehen hat, weil ja Homeoffice und davon haben halt eben viele positiv berichtet. Und ich glaube, genau auf diese, auf solche Sachen zum Beispiel kann man aufbauen, um eben die Mitarbeitenden noch enger zusammenzubringen, trotz Digitalisierung.
Ich glaube, es wurde jetzt dadurch einfach die Grundlage geschaffen. Also es wurde so gezwungen, dass alle jetzt eher zu Hause sind und ja, dann lief da mal eine Katze rum oder dann kam vielleicht auch mal das Kind, was irgendwas wollte und das wurde einfach jetzt ja leichter akzeptiert, glaube ich. Und da hätten ohne diese Pandemie die Menschen vielleicht das für sich nicht so entspannt gesehen, sondern hätten da eher noch sich selber Druck gemacht, oh, das hat jetzt nicht funktioniert oder verdammt, die Technik geht gerade nicht. Ja, wir hatten alle gleichzeitig die Probleme und dadurch, glaube ich, ist jetzt ein guter Grundstein gelegt für die zukünftige Zeit, dass solche Dinge leichter gemacht werden können.
Maike, was würdest du denn jetzt noch sagen zum Abschluss, wenn ich jetzt ein sehr konservatives, hierarchisch geführtes Unternehmen bin und sozusagen mit Dingen wie Positive Leadership oder Agilität oder Permamodell noch nie irgendwie was zu tun hatte und sozusagen erstmal vielleicht im Kleinen anfangen möchte. Was sind so vielleicht die ersten drei Schritte, wo ich mal sagen kann, okay, darauf reflektiere ich erstmal und da mache ich sozusagen den Ansatz und dann folgt alles andere.
Die wichtige Frage ist natürlich erstmal, wo liegen eventuell denn gerade Knackpunkte in dem Unternehmen? Ne? Woran möchte das Unternehmen denn arbeiten? Geht's darum, eine neue Unternehmenskultur zu integrieren oder etablieren? Oder merken Sie, Moment, wir kriegen irgendwie keine neuen Leute, wir kriegen keine Bewerbung, wir haben extrem hohen Krankenstand, wir haben eine Mitarbeiterumfrage gemacht, die Zufriedenheit ist so rapide gesunken. Da geht es natürlich erstmal darum zu schauen, woran könnte es denn liegen, um dann zu gucken, ja, was könnten wir denn da machen? Na, häufig, die Führungskräfte oder das Führungsverhalten hatten immens hohen Einfluss auch auf die MitarbeiterInnen. Und da könnte natürlich der erste Schritt sein, auch mal zu gucken mit diesem Auswertungsfragebogen, wie gut ist denn unsere Führungsriege eigentlich aufgestellt, beispielsweise jetzt in dem Bereich Positive Leadership, um dann sukzessive zu gucken, woran können wir da irgendwie arbeiten und kleine Schritte aufbauen, um was Neues zu integrieren.
Liebe Maike, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viele Einblicke in die Positive Leadership und hoffe natürlich, dass viele Unternehmen ja diese Säulen des Perma-Modells verinnerlichen und in ihren Arbeitsalltag integrieren.
Ich danke dir für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht, heute mit dir zu quatschen.
Modern Work Life, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.